Ja, liebe Zuhörer, liebe Geschwister und Gäste, wir setzen heute unsere Predigtreihe fort in Johannes Kapitel 14. Johannes 14, heute werden wir die Verse 1 bis 14 betrachten und das Predigtthema habe ich so benannt: Jesus Christus, der einzige Weg, die alleinige Wahrheit und das wahre Leben. Ihr seht den Vers. Er ist heute auch, sage ich, der Leitvers und ja, wird uns durch dieses Thema auch immer wieder, ja, wird uns begleiten. Ja, diese Kapitel 13 bis 17 des Johannesevangeliums sind genauso wie der heutige Text Teil der sogenannten Abschiedsreden von Jesus Christus. Der Evangelist beschreibt hier die letzte Woche des Lebens von Jesus Christus nach 3 Jahren des Dienstes und Wirkens. Und hier befinden wir uns in der letzten Nacht. Das ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag, kurz vor der Kreuzigung. Und deswegen sehen wir, wie hier so eine Überleitung hier vorgenommen wird. Ein Übergang zur Passionsgeschichte und zur Kreuzigung unseres Herrn. Jesus befindet sich in Jerusalem, im Obersaal, im engsten Kreis seiner 11 Jünger. Warum nur 11? Wir lesen über Judas schon im Kapitel vorher, in 13, Vers 30, dass er diese private Sammlung vorzeitig verlassen hatte, um Jesus zu verraten, denn der Satan war schon in sein Herz gefahren. Er spricht jetzt nur noch zu seinen Jüngern, zu dem engsten Kreis, die er erwählt hat, und wir sehen diese Vertrautheit dieses Gesprächs. Die Namen der Jünger werden genannt. Wer was fragt, das lesen wir sonst nicht immer. Aber hier sind Fragen von den Jüngern, die aufkommen, die der Herr Jesus dann persönlich auch beantwortet. Und weil es eine Abschiedsrede ist, spricht er nicht über Nebensächlichkeiten, sondern darüber, was wirklich zählt und was für die Jünger in der Zukunft von besonderer Bedeutung sein wird. Wir sehen hier das Gespräch des Meisters mit seinen Jüngern. Wir sehen hier den Herrn, wie er aktiv Seelsorge betreibt. Es sind nicht die Jünger, die Jesus hier Mut machen für den Weg, für den schweren Leidensweg. Es ist umgekehrt. Der leiden sollte, er spricht Mut zu, er tröstet und er ermahnt auch. So ist er, unser Heiland. Und in diesem Text fließt die Liebe Jesu wirklich, wie wir gerade gesungen haben, wie ein breiter Strom. Als ich mich mit diesem Text befasst habe, seit 2 Wochen oder so, da merkte ich einfach, wie mich das selbst ermutigt hat und wie mich das gestärkt hat und auch getröstet hat. Wir müssen uns nur dafür öffnen und uns füllen lassen. Ja, der Herr muss dieses Wort in unsere Herzen wirklich einpflanzen. Denn wir werden sehen, dass Worte zwar vernommen werden, aber nicht wirklich mit dem Glauben verbunden sein können. So kann es auch geschehen. Und der Herr wusste, dass die Welt der Jünger in Kürze erschüttert werden würde, sein würde. Die Ereignisse der nächsten Tage würden sie erschrecken und verunsichern. Und gerade vor diesem Hintergrund spricht der Herr zu ihnen. Er möchte sie auf seinen bevorstehenden Tod vorbereiten. Aber er möchte auch, dass das Werk, das er angefangen hat, weitergeführt wird. Und dazu bereitet er sie vor. Nun zum Text, Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Die Predigtpunkte habe ich als Aufforderungen formuliert. Der erste Punkt ist, lass dich nicht im Glauben erschüttern. Vers 1. Zweiter Punkt, freu dich auf dein ewiges Zuhause. Vers 2 und 3. Der dritte Punkt, halte die Wahrheit fest. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Die Verse 4 bis 6. Der vierte Punkt, vergiss es nicht. Wer Jesus hat, der hat auch den Vater. Die Verse 7 bis 11. Und der letzte Punkt, die Verse 12 bis 14, nimm die Verheißungen Jesu Christi in Anspruch. Ja, der Abschnitt ist heute etwas länger und trotzdem werden wir ihn im Gesamten betrachten. Und wir sehen hier, dass der Herr Jesus zusammengekommen ist mit den Jüngern, um das alljährliche Passa zu feiern. Doch dieser Abend, er hat sich ganz sicher in die Herzen und in die Erinnerungen der Jünger hineingebrannt. Denn nichts lief so, wie sie es gewohnt waren, wie es vorher immer gelaufen ist. Denn wir lesen in Johannes 13, dass der Meister höchstpersönlich seinen Jüngern die Füße wäscht. Das war für sie bis dahin unvorstellbar. Und es widersprach jeder Sitte und Gepflogenheit der damaligen Zeit. Dann offenbart Jesus ihnen, dass einer von ihnen, einer der 12 Jünger, ihn verraten wird, den Meister. Die Jünger sind verunsichert und entsetzt und fragen einer nach dem anderen, Herr, doch nicht ich? Dann offenbart Jesus durch den Bissen, den er dem Judas reicht, dass dieser ihn verraten wird. Und er spricht dabei irgendwie kryptisch, so verschlüsselt und sagt zu Judas in Vers 27, was du tun willst, das tue bald. Und im Vers darauf wird uns berichtet, dass die Jünger überhaupt nicht verstanden haben. Wovon spricht er eigentlich? Was soll Judas da noch erledigen? Es sind viele Fragen im Raum, da ist viel Ungewissheit. Und dann spricht Jesus nun über seine Verherrlichung und die Verherrlichung des Vaters in den Versen 31, 32. Die Jünger haben überhaupt nicht verstanden, was er meint. Und dann setzt er dem Ganzen noch die Krone auf und sagt, dass er nur noch eine kleine Weile bei ihnen bleiben wird. Und bezeugt ihnen, dass sie ihn suchen werden, aber ihm nicht folgen werden können. Aber Simon Petrus, typisch für ihn, der lässt nicht locker, er fragt dann, Herr, wohin gehst du? Und Jesus bezeugt ihm noch einmal, du wirst mir nicht folgen können. Und Petrus, zeigt Unverständnis, der widerspricht, Herr, warum kann ich dir nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und dann sagt Jesus dem so voll auf den Kopf zu, bevor der Hahn kräht, wirst du mich schon dreimal verleugnet haben. Also in wenigen Stunden. Das muss ein hartes Wort für ihn gewesen sein. Sehr ernüchternd. Die anderen Jünger haben sich bestimmt gefragt, also wenn dieser Petrus, dieser Macher, wenn der schon so versagt, was wird mit uns? Was wird eigentlich passieren jetzt in der nächsten Zeit? Wir können uns gut vorstellen, dass das nicht die Art und Weise war, wie sich die Jünger das Passafest und die Passafeier vorgestellt haben. Ich komme zum ersten Punkt, lass dich nicht im Glauben erschüttern. Wir lesen ja hier, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, in dieser Situation der vielen Fragen, der Bestürzung, der Verunsicherung, ruft Jesus ihnen ermutigend zu, euer Herz erschrecke nicht. Jesus weiß genau, was ihre Herzen aufwühlt, verunsichert, beunruhigt. Er spricht das aus, was in ihren Herzen ist. Später in seiner Rede sagt er, weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Er versteht es, was sie so bekümmert. Die Jünger plagt die Frage, was wird aus uns werden, wenn Jesus nicht mehr da ist? Also von Freude, von Feierlaune überhaupt keine Spur. Jesus steht im Begriff, hier das irdische Werk durch den Tod und die Auferstehung abzuschließen. Aber das bedeutet eben, dass die Jünger alleine gelassen werden. Und diese Realität erschreckt sie. Sie haben doch eigentlich allen Grund, dafür traurig zu sein. Aber Jesus sagt ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Im griechischen Text, im Grundtext, lautet dieses Wort, das Verb hier für erschrecken, tarasesto. Man könnte es auch übersetzen mit bewegt. Man könnte also diese Aufforderung von Jesus so übersetzen. Euer Herz lasse sich nicht erschüttern oder durcheinander bringen. Wie kann Jesus das sagen? Die Ereignisse überschlagen sich an diesem Abend und er sagt, lasst euch nicht erschüttern. Noch überraschender ist diese Aussage, wenn wir uns vor Augen führen, dass Jesus selbst erschüttert war. Johannes 12, 27 oder Johannes 13, 21. Wieso ist er denn selbst erschüttert? In Johannes 12, da spricht er über seinen bevorstehenden Kreuzestod. Und das graut ihm davor, den Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Im Kapitel darauf, in Kapitel 13, da spricht Jesus darüber, dass ihn einer seiner Jünger verraten wird. Einer, der mit ihm unterwegs war, mehrere Jahre. Jesus ist erschüttert deswegen, weil er sieht, welch schwere Folgen die Sünde hat und welches Gericht Sünde nach sich zieht. Und dennoch fordert Jesus die Jünger hier auf, dass sie nicht erschüttert sein sollen. Die Jünger sollen festhalten an den Verheißungen, die sie haben, und ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und er formuliert das als einen Befehl, nicht als einen Vorschlag. Man könnte das so und so tun, sondern er sagt ihnen in Befehlsform, euer Herz sei nicht erschüttert, glaubt an Gott, glaubt an mich. Darum kommen wir zur ersten Anwendung. Lass dich nicht erschüttern, auch wenn deine Welt droht zusammenzubrechen. Wie bei den Jüngern in diesem Moment. Wenn du Momente der Schwäche erlebst, der Anfechtung, der Prüfung, dann lass dich nicht von den Emotionen, die gerade über dich schwappen, über dich kommen, beherrschen. Sondern schau auf Jesus. Bei dieser Gelegenheit musste ich an Petrus denken. Auf dem Wasser. Als er Jesus anschaute und nicht auf die Umstände, da konnte er laufen auf dem Wasser. Im festen Vertrauen. Als er den Herrn im Blick hatte. Aber als er auf die Umstände des Lebens, auf die Wellen schaute, da fing er an zu sinken. Da hatte er den Eindruck, dass er gleich ertrinkt. Wir überwinden und bewältigen die Stürme unseres Lebens nur dadurch, dass wir ganz unser Vertrauen auf Jesus richten. Und wenn du glaubst, wenn du so handelst, dann erlebst du das Gegenteil von Unsicherheit, von Schrecken und Perspektivlosigkeit. So ein Sturm, im Auge des Sturms ist es leise und still. Du kannst im Sturm Frieden und Zuversicht erleben. In der Prüfung kannst du Ruhe im Herzen haben. Das ist etwas, was die Welt nicht kennt. Dann wirst du Gottes Beistand und Zuspruch erleben. Dann wird Jesus Christus dir zur Kraft und zum inneren Halt. Wie wir es in diesem Lied singen. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied. Der Eckstein und der feste Grund. Sicherer Halt in Sturm und Wind. Ja, so ist es wirklich. Und ist es nicht bemerkenswert, dass der Herr Jesus, ich möchte das nochmal so betonen, das Kreuz vor Augen, das, was ihn erwartet, die grausamste Folter der Römer, selbst zur Quelle der Ermutigung und des Trostes wird? Wie viel mehr kann uns ein auferstandener Christus, der Anfechtung, Prüfung und Qual hinter sich hat, uns helfen in unserer Not, egal wie groß sie uns manchmal scheint? Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Die versucht werden. Hebräer 2, Vers 18. Und so erkennen wir, dass diese Fußwaschung Jesu eigentlich gar nicht abgeschlossen ist. Sie wird fortgesetzt. Jetzt werden die Herzen getröstet. Jetzt wird das Herz verarztet. Wir sehen hier den Seelsorger bei der Arbeit. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Noch einmal, Jesu Rezept für Seelennöte ist nicht irgendein Ritual, sondern die Beziehung zu ihm. Kommt her zu mir. Der uns geschaffen hat, Er weiß, was wir wirklich brauchen. Und er ruft uns zu, dass wir mit unserer Last, mit unserer Not, mit unserer Anfechtung zu ihm kommen. Euer Herz sei nicht erschüttert. Glaubt an mich. Ich komme zum zweiten Punkt. Freu dich auf dein ewiges Zuhause. Auf diesen Befehl, an ihm unerschütterlich festzuhalten, folgt eine wunderbare Verheißung. Der Heimgang Jesu zum Vater nützt nicht nur ihm selbst, sondern ist für die Jünger von entscheidender Bedeutung. Denn wenn er in das himmlische Haus zurückkehrt, dann wird er den Gläubigen eine Stätte bereiten, in der sie ewig wohnen können. Er erinnert sie daran, vergesst es nicht. Jesus bereitet uns, den Gläubigen, einen Ort vor, an dem wir uns maximal wohlfühlen werden. Ohne Abstriche. Werdende Eltern, sie wenden viel Zeit auf und nehmen viel Geld in die Hand, um das kommende Kind vorbereitet zu empfangen. Da wird das Zimmer eingerichtet, da wird Kleidung gekauft und vieles mehr getan. Wie viel besser und vollkommener wird der Empfang des Herrn sein? Wie viel besser werden die Wohnungen sein, die für uns liebevoll zubereitet sind? Im Haus des Vaters sind viele Wohnungen. Das ist der zweite Trost, den der Herr seinen Jüngern zuspricht. Und das Wort Wohnungen meint hier einen bleibenden Wohnort, den man nie wieder verlassen muss. Zum Beispiel, weil der Eigentümer Eigenbedarf angemeldet hat. Denn wenn diese Wohnung einmal bezogen ist, dann muss man sie nie wieder verlassen. Auf dieser Erde haben wir kein bleibendes Zuhause. Alles, was wir uns hier aufbauen, hat keinen bleibenden Charakter. Es ist alles der Vergänglichkeit unterworfen. Wir haben hier nur Häuser auf Zeit, auch wenn sich das manchmal anders anfühlt. Unser dauerhaftes Zuhause ist beim Vater. Und Jesus kommt von dort und kann darum mit voller Gewissheit sagen, wie die Verhältnisse sind, wie die Dinge sind, wie die Realität der unsichtbaren Welt aussieht. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 13, Vers 14. Wir suchen die zukünftige. Und auch wenn er hier auf der Erde kein bleibendes Zuhause hatte, keinen Raum hatte, im Vaters Haus, da ist genug Platz. Und alle, die mit Christus im Glauben verbunden sind, dürfen dort zu Hause sein. Es ist eine gigantische Schar von erlösten Menschen aus allen Volksgruppen, Sprachen und Nationen. Freust du dich auf dieses Zuhause? Hast du es vor Augen? Denn der Herr formuliert das als eine Erinnerung. Haltet es euch vor Augen. Das ist wirklich so. Ja, freilich, das Ziel ist noch nicht erreicht. Wir müssen durch den Sturm, aber das Ziel ist es wert. Und darum sind wir gefragt, heute unseren Blick allein auf den Herrn zu richten. Jesus sagt den Jüngern, dass sie ihm jetzt noch nicht folgen können. Aber sie werden es. Es werden noch Kämpfe kommen. Es werden Anfechtungen kommen. Da ist noch viel Arbeit für die Jünger und auch für uns. Aber er formuliert es in einer Gewissheit. Diese Wohnungen sind für uns vorbereitet. Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus spricht hier von einem zukünftigen Ereignis am Ende der Zeiten. Über den Ort wird hier an dieser Stelle nichts Konkretes gesagt. Das Wichtigste, was du wissen musst, ist, der Himmel, das ist da, wo Jesus ist. Da ist der Himmel. Und Jesus spielt natürlich auch auf seine Aussage an Petrus zuvor an, als er ihm sagte, dass Petrus ihm später folgen würde. Petrus und alle anderen Gläubigen folgen ihm in den Himmel, weil er selber kommt und sie zu sich nimmt. Liebe Zuhörer, der Herr Jesus, er will uns bei sich haben. Es ist sein Herzenswunsch, seine Geliebten und Erwählten mit sich zu vereinigen. Wir sind der Gegenstand seiner Liebe. Unser Schatz ist im Himmel. Und sein Schatz ist hier auf der Erde. Aber er wird ihn nach Hause bringen. Er wird ihn nach Hause führen. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Und der Vater wird dem Sohn diesen Wunsch nicht ausschlagen. Johannes 16, Vers 27. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater hat uns lieb. Und der Vater wird dem Sohn den Wunsch erfüllen. Wie trostvoll ist doch der Gedanke, kommen wir zur Anwendung, dass der Herr Jesus danach verlangt, uns bei sich zu haben. Er wünscht sich unsere Gesellschaft. Er wird uns heimholen. Und wir werden beim Herrn sein und seine Herrlichkeit sehen. Wir werden ihm gleich sein und für immer bei ihm sein. Erfüllt uns diese Freude? Haben wir dieses Feuer der Hoffnung und der Sehnsucht? Wenn nicht, dann lass dich heute neu entfachen in deinem Verlangen, in der Sehnsucht, deinem Herrn zu begegnen und für immer beim Herrn zu sein. Und wir müssen nicht raten, wie man bei Jesus ankommt, wie man zu ihm kommt. Denn er sagt zu seinen Jüngern, und ich komme zum dritten Punkt, halte die Wahrheit fest, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Er sagt, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Es ist eigentlich eine Zusammenfassung dessen, was er hier auf der Erde gewirkt hat. Er hat den Weg zum Vater ihnen offengelegt. Er hat ständig von seinem Vater gesprochen. Er hat ja nur das getan, was der Vater ihm gesagt hat. Jesus hatte gelehrt, dass er die Tür ist und dass jeder, der durch diese Tür eingeht, errettet wird und ewiges Leben hat, Johannes 10. Und dass jeder, der ihm dient, dort sein wird, wo er ist, Johannes 12. Wieso sagt Thomas dann, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst? Thomas generell, der kommt irgendwie nicht gut weg, wenn man den sich anschaut in der Bibel. In Johannes 11 schlägt er vor, dass sie alle gemeinsam nach Jerusalem gehen und mit Jesus sterben. In Johannes 14 kann er nicht verstehen, also hier, von welchem Weg Jesus spricht. In Johannes 20 kann er nicht glauben, dass die anderen Jünger Jesus gesehen haben. In Johannes 21 versteht er die Notwendigkeit der echten Hingabe nicht. Und doch, der Herr hat auch für ihn ein Herz. Und er drückt dieses Unverständnis aus. Ja, Herr, wo gehst du hin? Und der Herr wird nicht unwillig oder zornig. Man könnte ja sagen, ja, wenn der Lehrer, wenn der beste Lehrer, den es gab, dem alles erklärt hat, der es immer noch nicht kapiert, Mensch, wie begriffsstutzig bist du eigentlich? Man könnte ja verzweifeln, wenn schon der Herr Jesus, ja, seine Zeit braucht, aber nein. Er nimmt sich die Zeit und er erklärt noch einmal. Er erklärt noch einmal den Weg zum Vater. Wir sehen, dass die Jünger nicht ängstlich sind, auch sich nicht schämen. Und er nimmt sich die Zeit und spricht und öffnet ihnen den Weg. Sie haben ja eigentlich schon gehört, dass er und sein Werk am Kreuz der Weg zum Vater sind. Er hat es mehrfach angekündigt. Sie haben die Belehrung vernommen, aber mit dem Herzen noch nicht erfasst. Es ist noch nicht mit dem Glauben verbunden. Der Heilige Geist musste es noch in ihnen wirken. Sie denken immer noch an eine Herrschaft auf der Erde. Ja, wir sehen, dass das Wort der Wahrheit immer noch nicht Wirklichkeit ist in ihren Herzen. Und dann kommt Jesus zu diesem wunderschönen Ich-Bin-Wort, das wir heute auch hier eingeblendet haben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist das sechste der Ich-Bin-Worte Jesu. Und Jesus sagt klar und deutlich, wie die Menschen zu Gott kommen und welche Rolle er dabei spielt. Und diese dreigliedrige Formulierung, die ist so vollkommen. Weg und Wahrheit und Leben. Das klingt so souverän und so majestätisch und auch exklusiv. Denn er sagt hier glasklar, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Wer einen anderen Weg wählen möchte, der wird das Ziel verfehlen. Jesus ist eben nicht ein Weg von vielen, wie wir schon gehört haben. Er ist der einzige Weg zum Vater, der einzige Zugang zu ihm. weil er als einziger vom Vater zu uns kam, um Zeugnis zu geben. Ich bin der Weg. Diese Aussage ergänzt die Aussage aus Vers 4 und ist auch eine Antwort auf die Frage von Thomas. Der gefallene Mensch hat keinen Zugang zum Vater. Nur der Sohn hat durch seinen stellvertretenden Tod und sein Opfer den Weg freigemacht. Wer im Glauben auf Jesus schaut, der kann Gemeinschaft haben mit dem Vater. In 1. Johannes 2, Vers 2 lesen wir, er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Ja, er hat gelitten für uns, stellvertretend, der Heilige für die Unheiligen, der Gerechte für die Ungerechten. Und deswegen ist er die Tür und der Zugang. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Jesus ist die Tür, Jesus ist der Weg, er allein. Das wird uns hier in Römer 5, Vers 1 und 2 nochmal klar bestätigt. Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Ja, es gibt viele Menschen heutzutage, die Gottes Herrschaft ja irgendwie befürworten oder dazu stimmen, die irgendwie an einen Gott glauben. Doch wenn der Name Jesus Christus fällt, dann hört es bei vielen auf. Nicht umsonst schreibt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Ganz einfach und in aller Klarheit. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Darum, lieber Zuhörer, den Weg zu kennen, das ist dasselbe wie Jesus zu kennen. Jesus ist der Weg. Wenn du Jesus kennst, hast du den Weg und auch das Leben. Wer bei Jesus ist, der ist auf dem richtigen Weg. Ich komme zum nächsten Punkt, der hier aufgeführt wird. Ich bin die Wahrheit. Ja, darüber sind schon viele Bücher geschrieben worden. Das ist ja auch eine beliebte philosophische Frage. Wir kennen sie ja schon von Pilatus. Aber darum geht's nicht. Wahrheit ist in der Bibel das, worauf man sich verlassen kann. Punkt aus. Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Das Wort des Herrn ist die Wahrheit. Die Wahrheit bringt das Böse ans Licht und macht uns frei vom Betrug der Sünde. Und wir werden durch das Wort in die Wahrheit geleitet. Nur durch das Wort Gottes bekommen wir Klarheit und Erkenntnis. Du kannst also nicht an Wahrheit und an Gott glauben, ohne an Jesus Christus als Person zu glauben, weil Jesus das Wort Gottes ist. Ich bin das Leben, lesen wir hier. Wir kennen dieses Wort schon aus Johannes 11, Vers 25, aus der Auferweckung des Lazarus. Es hat zwei Bedeutungen, dieses Wort, mindestens. Das Leben in der Fülle, ein erfülltes, ein harmonisches Leben. Aber erst dann, wenn wir mit Gott in Harmonie und versöhnt mit ihm in Einklang leben. Und ewiges Leben, das ist diese zweite Ebene, das wahre Leben. Es ist nur möglich mit Jesus Christus. Und Jesus ist beides. Das Leben hier, die Fülle des Lebens hier auf der Erde, erlebst du in der Gemeinschaft mit Gott. Und es wird dann fortgesetzt in der Ewigkeit, in der direkten, unmittelbaren Begegnung, in der Gemeinschaft mit ihm in aller Ewigkeit. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Ja, auch hier wird uns gesagt, dass Jesus der Weg ist, der einzige Weg. Es ist in keinem anderen das Heil. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ja, dieser Vers ist exklusiv. Er schließt jede andere Möglichkeit aus. Ich kann mich erinnern an eine Begebenheit aus dem Referendariat. Da saß ich im Seminar in Leverkusen und da sagte eine Kollegin, ja, ich bin ja auch gläubig und so weiter. Wir haben uns darüber unterhalten und ich habe gesagt, und das habe ich eigentlich sonst nie gemacht, aber ich habe die Bibel aufgeschlagen im Kurs, habe gesagt, in Johannes 14, Vers 6 steht das so. Glaubst du das? Nee, das sehe ich anders. Ja, und das ist so der Punkt. wo dann die Wahrheit offenbar wird, wie dieser Mensch zu Jesus steht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Denn er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Jesus offenbart uns den Vater. Darum halte diese Wahrheit fest. Jesus ist der einzige Weg zum Vater in den Himmel. Ich komme zum vorletzten Punkt, der ja irgendwo hier ganz eng verknüpft ist mit dem vorherigen. Wer Jesus hat, der hat auch den Vater. Diese Verse 7 bis 11, sie erinnern uns daran, was wir schon vorher gelesen haben. Also wenn man das Johannesevangelium liest, betont das Jesus immer wieder, dass er das tut, was der Vater ihm befiehlt. Er tut nur den Willen des Vaters. Und dass wer Jesus sieht, den Vater sieht. Philippus' Bitte ist eine Reaktion auf die Aussage in Vers 7 von Jesus. Er versteht die Aussage von Jesus nicht. Aber irgendwie ist sie doch ehrlich, denn Philippus möchte den Vater mehr erkennen. Und doch ist er sehr begrenzt in seiner Sichtweise, in seiner Sehkraft. Er sieht nur irgendwie die materiellen Dinge, die man mit der Hand greifen kann. Thomas denkt sehr wahrscheinlich an einen sichtbaren Ort, an einen greifbaren Ort. Und er sagt uns, zeige uns den Vater, das reicht uns schon. Und die Antwort von Jesus zeigt es uns nochmal. Wir brauchen einen Blick des Glaubens. Wer im Glauben über die äußere Gestalt von Jesus hinwegsieht, der sieht im Sohn die Offenbarung, die vollkommene Offenbarung des Vaters. Die Ungläubigen, die sahen nur den Sohn des Zimmermanns, den Sohn Josefs und der Maria. Der Glaubende sieht den Sohn Gottes. Nur der, der im Schoß des Vaters ist, kann das Herz des Vaters offenbaren. Und die Frage schmerzt den Herrn Jesus. Er sagt, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Ja, warum sehen wir in Jesus den Vater? Weil er der Ausdruck seines Wesens ist. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Weil seine Worte die Worte des Vaters sind. Das wird uns mehrfach bezeugt in Johannes. Und weil seine Wunder das Wirken des Vaters offenbaren. Auch das ist uns mehrfach bezeugt. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, heißt es in Vers 10. Das sind alles Wiederholungen. Wir sehen, wie so eine Schleife im Johannesevangelium kommt. Immer wieder kommt er zurück zu diesen Grundwahrheiten, die wir wirklich fest mit unserem Herzen ergreifen sollen. Ja, unser Herz ist wirklich träge, die Dinge zu glauben. Und doch ist der Herr barmherzig und erklärt es uns noch einmal und noch einmal. Und noch einmal. Und wir sehen, dass wir ohne den Geist Gottes diese Wahrheiten nicht erfassen können. Ich komme zum letzten Punkt. Nimm die Verheißungen Jesu in Anspruch. Die Verse 12 bis 14. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, heißt es hier. Der Sohn verherrlicht den Vater auf der Erde, indem er uns seine Worte weitergibt. Wie viel mehr würde der Vater durch den Sohn verherrlicht werden, wenn er später, wenn er der erhöhte Christus ist, die Werke tun wird durch die Jünger. Wir sehen hier einen Übergang, der hier stattfindet, durch die Worte wahrlich, wahrlich. Durch dieses wahrlich, wahrlich, das Amen, Amen, wird eine neue Wahrheit gewöhnlicherweise eingeführt. Und er spricht über die neuen Erfahrungen und das, was kommen wird, nach seiner Rückkehr zum Vater. Und diese Wahrheit, und diese überraschende Wahrheit ist, dass der Glaubende nach Jesu Weggang die Werke tun wird, die Jesus getan hat, und zudem noch größere Werke. Wie ist das möglich? Wie ist das gemeint? Zunächst einmal müssen wir schauen, dass hier steht, im Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Das ist hier kausal. Das ist die Begründung. Die größeren Werke kommen erst dann, nachdem ich zum Vater gegangen bin und den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt habe. Ja, wenn er auf diese Erde kommt. Das ist hier diese Begründung. Die größeren Werke, das ist nicht damit ist nicht gemeint, dass die Werke in ihrer Art mächtiger sind, sondern der Umfang. Denn Jesus wirkte begrenzt auf das Gebiet, das wir in Israel finden und Umgebung, aber im Kernland. Und das Evangelium hat sich später verbreitet in alle Welt. So würde ich das hier deuten. Diese Entfaltung der Kraft erfolgt aber nur deswegen, weil er heimgeht. Und die Voraussetzung ist eben, dass er den Tod auf sich nimmt, dass er aufersteht und erhöht wird. Durch den Heimgang zum Vater werden diese Quellen der Kraft geöffnet für uns, die Gläubigen. Und im Vers 13 heißt es, das will ich tun. Also nicht allein der Vater. Und da sehen wir auch noch einmal, dass Jesus Gott ist. Vers 13 ist somit eine klare Antwort auf die Frage, ob man zum Vater beten soll oder zu Jesus. Die Ehre des Vaters wird nicht dadurch geschmälert, weil die beiden wesensgleich sind und in völliger Harmonie und Übereinstimmung sind. Du darfst zu Jesus beten. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen. Es ist doch ganz eindeutig. Aber dieser Ausdruck ist keine Zauberformel nach dem Motto, ja, wenn ich immer an mein Gebet so in meinem Namen dranhänge, dann funktioniert das Gebet. Das ist keine Zauberformel. Das Bitten im Namen ist ein Bitten in der Autorität seines Namens. Und wir erfahren diese Kraft nur dann, wenn wir um etwas Gutes bitten. Wenn wir nicht zweifeln, sondern fest im Glauben bitten. Das Gebet muss in seinem Namen und in der Übereinstimmung mit seinem Willen erfolgen. Und das Ziel bleibt weiterhin die Verherrlichung des Vaters. Und darum dürfen wir im Namen Jesu bitten und sollen es auch. Bei der Pfingstpredigt bekehrten sich 3000 Seelen, weil es Gott so wohl gefiel. Wo lesen wir in der Bibel, dass nach Jesu Predigt sich so viele Menschen bekehrt hätten? Haben wir nicht. Die Werke, die die Jünger später taten, die waren nicht größer als die des Meisters. Aber der Umfang, wie sich das, wie der Sauerteig den Teig durchsäuert hat, sehen wir hier, wie diese Kraft des Evangeliums durch die ganze Welt geht. Ja, das erfüllt sich. Nein, wir werden nie größer sein als unser Herr. Aber die Gemeinde wirkt in der Gemeinde werden große Dinge gewirkt. Und das Evangelium wird aller Kreatur gepredigt. In Apostelgeschichte 5 lesen wir zum Beispiel, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Vers 15, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Und schon haben die Heilung erfahren, allein, dass das Schatten auf die kranke Person gefallen ist. Fantastisch, wunderbar. Und doch etwas alleine durch die Kraft Gottes gewirkt. Liebe Geschwister, wir dürfen diese Perspektive einnehmen, dass wir das Werk des Herrn fortsetzen, dass wir seinen Willen tun dürfen. Wir sind in seinem Weinberg tätig. Wir dürfen sein Werkzeug sein. Und wir dürfen und wir sollen fruchtbar sein und dienstbar. Darum, diese Furcht der Jünger ist unbegründet. Es ist nicht das Ende. Die werden nicht entlassen. Sie dürfen weiter für ihn wirken und werden sogar noch größere Dinge tun als bisher. Die Jünger werden ermutigt zu glauben, ihm zu vertrauen. Und er wird bei ihnen sein. Der wird die Werke auch tun, die ich tue. Ja, er erwartet es auch. Jesus möchte es, dass wir im Glauben bitten und diese Erfahrungen machen. Und diese gewaltige Kraft ist uns im Glauben zugänglich. Der Glaube, der sich auf Jesus Christus stützt. Jeder, der mit Christus in Verbindung steht und wohlgefällig bittet, wird Antwort erfahren. Ich möchte kurz noch zusammenfassen, was wir heute in diesen Punkten gehört haben. Ich bin sicher, dass der Text noch viel mehr hergibt. Lass dich nicht in deinem Glauben erschüttern. Freu dich auf dein ewiges Zuhause. Freu dich, dass Jesus dich bei sich haben möchte und dass er dafür sorgen wird, dass du dort ankommst. Denn Christus will uns bei sich in der Herrlichkeit haben. Während du unterwegs bist, Halte an diesen Wahrheiten fest. Jesus, der einzige Weg zum Vater. Und durch den Glauben finden wir alles, was wir brauchen. Den Zugang zu Gott, denn er ist der Weg. Die Erkenntnis über Gott, denn er ist die Wahrheit. Das ewige Leben, denn er ist die Tür und das echte Leben. Halte diese Wahrheit fest. Nimm die Verheißungen Jesu in Anspruch. Bitte im Glauben und empfange. Ja, Jesus ist wirklich alles für uns. Der einzige Weg, die alleinige Wahrheit und das wahre Leben. Das kannst du hier, jetzt, heute schon erfahren. Amen.